Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Heute hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass Rada Biller im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Geboren wurde sie 1930 als Tochter einer jüdischen Mutter und eines armenischen Vaters in Baku. Wenn man nun die Stationen ihres Lebens nennt, dann wird gleich klar, dass wir es mit einer sehr bewegten Biografie zu tun haben. Einer Biografie, wie das letzte Jahrhundert sie hervorgebracht hat. 1937 zog Rada Biller mit ihrer Familie nach Moskau. Während des Zweiten Weltkriegs lebte sie in Baschkirien und in Stalingrad. Danach studierte sie Wirtschaftsgeografie an der Lomonossow-Universität von Moskau. 1950 emigrierte die Familie nach Prag, 1970 nach Hamburg und dort verfasste Rada Biller wissenschaftliche Bücher. Als Romanautorin debütierte sie 2003, da war sie schon 73 Jahre alt. Zwei Romane und einen Erzählband hat sie geschrieben. Vor der Sendung habe ich mit dem Literaturkritiker Andrian Kreie telefoniert. Er kannte Rada Biller persönlich. Ich habe ihn als erstes gefragt, welche Spuren die vielen Orte denn in ihrem Leben hinterlassen haben.
Ja, das fing ja schon mal damit an, dass sie so viele Sprachen fließend sprechen konnte und dass sie natürlich geprägt war von jedem dieser Orte. Man merkte das auch in der großen, wunderbaren Wohnung, die die 1970 bezogen hat. Das merkt man dann immer, wie lange Leute schon an einem Ort leben, dass sie dann in Wohnungen leben, die sich nachfolgende Generationen vielleicht gar nicht mehr leisten könnten. Aber das war eine sehr prächtige, aber doch bürgerliche Wohnung, in der man natürlich überall die Mementos der Vergangenheit fand. Und sei es Prag oder Moskau, das waren natürlich die beiden Städte, die sie besonders geprägt hatten.
Das ist ein wirklich kosmopolitisches Leben gewesen. Ihr Debüt kam ja recht spät, 2003, da war sie 73 Jahre alt. Warum hat sie sich so lange Zeit gelassen?
Sie war natürlich ihr ganzes Leben immer beschäftigt. Zum einen, weil sie ein sehr aufregendes Leben hat, das sie von einem Ort zum anderen verschlagen hat. Dann musste sie eine Familie aufziehen und sie war vor allem natürlich auch Wissenschaftlerin. Also sie hat in Hamburg lange, lange wissenschaftlich gearbeitet und hat auch mehrere große wissenschaftliche Monographien rausgebracht. Sie war Wirtschaftsgeografin und als solche auch wirklich anerkannt. Und das frisst natürlich viel Zeit. Die ersten literarischen Versuche hat sie wohl schon in ihrer Jugend gemacht. Sie hat ja auch dann immer auf Russisch geschrieben. Und dann ist ja so ein Roman, was oft lange in Leuten gärt. Und dann war er einfach mal da. Und dann hat sie noch herausgebracht.
Melonenschale hieß er 2003. Ein Roman, der so autobiografisch war, dass manche Rezensenten ihn sogar für eine Autobiografie gehalten haben. In welchem Ton ist dieses Buch geschrieben?
Der hat einen wunderbaren Erzählton, der so Atmosphären schafft, auch so in kleinen Momenten, dass einem das sehr, sehr präsent wird plötzlich. Also die Grenze zwischen Autobiografie und Roman ist ja bei vielen Autoren nicht ganz so klar zu ziehen. Sie hat auf alle Fälle dieses Leben, das in Baku anfing und dann eben über Stalingrad und Moskau, Prag, Hamburg. Das hat sie so plastisch darstellen können, wie das eben nur ein Literat oder eben eine Literatin in diesem Fall natürlich kann.
2007 folgte der Familienroman Lina und die anderen und 2011 der Erzählband Meine sieben Namen und ich. Rada Biller hat selbst darauf beharrt, dass dieser Erzählband vor allem reine Fiktion sei. Kann man sagen, Herr Kreie, dass sie da auch eine Entwicklung gemacht hat als Autorin, eben weg von ihrem ureigensten Stoff?
Sie hat sich als Literatin auf alle Fälle entwickelt. Sie hat sich als Literatin ja letztlich ohne die Öffentlichkeit ihr ganzes Leben lang entwickelt. Der Erzählband war sicher ein Schritt noch mal eins weiter, weg von ihrer eigenen Biografie, dadurch, dass sie sich auch sehr viele Figuren dann eben ausdachte. Aber ganz loskommen tut kein Autor von seiner oder ihrer eigenen Biografie.
Wenn man den Namen Biller hört, dann wird man hier in Deutschland natürlich aufmerksam. Rada Biller ist tatsächlich die Mutter zweier bekannter Schriftsteller, des Autors Maxim Biller, 1960 in Prag geboren, und der Autorin Elina Lapin. Sie kam 1954 in Moskau zur Welt. Eine solche Schriftstellerdichte, das bringt es natürlich mit sich, dass die einen Familienmitglieder in den Büchern von ihrer eigenen Person lesen, in den Büchern, die die anderen geschrieben haben. Wie ging Rada Biller denn mit so viel familiärer schriftstellerischer Prominenz um?
Sie war vor allem sehr stolz auf ihre Kinder. Die hat sie früh auch immer gefördert. Und das war für sie eine sehr, sehr große Sache, dass ihre Kinder dann in der literarischen Welt auch so eine große Rolle spielten. Darf nicht vergessen, ihr Mann, also der Vater von Maxim und Elena, Semjon Biller, war ein sehr, sehr wichtiger Übersetzer und Dolmetscher vom Russischen vor allem ins Deutsche. Also es ist einfach mal eine ganz sprachbegabte Familie und man kann es abstreiten oder nicht, aber in diesem Falle muss man wirklich sagen, das war diese Familie und hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie durch ihre Familiengeschichte immer gezwungen waren, sich neue Sprachen schnell drauf zu schaffen. Man sieht es vor allem an ihrem Sohn Maxim, der ja kein deutscher Muttersprachler ist, aber einer der besten Stilisten in diesem Lande, dass es oft hilft. Also das sieht man manchmal an Autoren, dass die mit einer neuen Sprache, die sie dann beherrschen, wenn sie wirklich so genial sind, oft besser umgehen als die eigenen Muttersprachler.
Rada Biller hat selbst in einem Interview mal gesagt, ich zitiere, mein Leben war wie ein Roman, chaotisch, spannend, schön, schmerzhaft und einfach nur langweilig. Wenn man sich anschaut, was sie erlebt hat, es waren sicher auch gefährliche und schreckliche Momente dabei, in Stalingrad in den 40er Jahren nach der Belagerung zu leben oder den Atompilz über Kasachstan zu sehen. Wissen Sie, wie sie mit diesen Erinnerungen umgegangen ist?
So im persönlichen Umgang kam es gar nicht so raus. Das ist dann schwer abzuschätzen von außen oder vor allem auch im Rückblick. Viele Leute, die große und schwere Erfahrungen gemacht haben, wissen natürlich, dass Leute, gerade Leute wie wir, also die Kinder einer goldenen Ära des Friedens und der Demokratie, mit solche Dinge schwer nachvollziehen können. Und dass solche Erfahrungen aber auch sehr, sehr wichtig sind, weil wenn sie dann abgefragt werden, werden sie natürlich auch kolportiert. Und das sind Erfahrungen, wenn man die nicht gemacht hat, kann man die schwer nachvollziehen und einschätzen. Gibt ja auch den Vorwurf, dass eben gerade die Generationen, die in diesen Friedensjahrzehnten aufgewachsen sind, mit diesen Erfahrungen und Gefahren gar nicht mehr so umgehen können.
Rada Biller war aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde von Hamburg. Welche Bedeutung hatten denn Herkunft und ja auch der Glaube für Sie?
Das hat sie nie so nach außen getragen, sondern sie hat dieses Gemeindeleben gehabt. Das war ganz klar, die Teil ihrer Identität, ihres Lebens, ihrer Familie, hatte aber so eine starke Präsenz, aber auch so eine Normalität, sodass man, wenn man da als Außenstehender dazukam, nicht irgendwie damit konfrontiert wurde oder so. Aber sie haben das sehr stark gelebt.
Ihnen bleibt noch Zeit, Herr Kreie, für eine kurze, vielleicht bewegende persönliche Erinnerung.
Mir ist sie immer als sehr, sehr starke Frau begegnet. Ich hatte immer so einen automatischen heiden Respekt vor ihr, ohne dass ich das immer genau beschreiben konnte. Mir ist es dann später erst langsam klar geworden, als ich dann auch die Texte ihres Sohnes immer gelesen habe, die Romane, die Essays, da hat sie immer öfter eine sehr starke Rolle gespielt, dass sie durch ihr Leben einfach so eine starke Frau und Persönlichkeit war. Sie brauchte keine Worte oder Gesten oder sonst irgendwas, um das zu vermitteln. Man hat es einfach immer sehr stark gespürt bei ihr. Und das ist natürlich auch, was die Frauen ihrer Generation ausgemacht haben, die gerade den Weltkrieg erlebt haben und dann eben dieses erzwungene kosmopolitische Leben durch permanente Vertreibungen oder auch durch mal freiwillige Umzüge, dass die eine Souveränität hatten, mit ihrem eigenen Leben umzugehen, die wirklich bewundernswert war.
Sagt der Literaturkritiker Andrian Kreie zu Leben und Werk von Rada Biller, die im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Ihre Romane Melonenschale, Lina und die anderen und der Erzählband Meine sieben Namen und ich sind im Berlin Verlag erschienen. Themenwechsel. Dystopische Romane sind das boomende Genre unserer Tage. Sandra Newman ist eine noch zu entdeckende amerikanische Autorin und sie hat mit ihrem Roman Ice Cream Star etwas Neues gewagt. Wenn man den nämlich aufschlägt, dann schauen einen in der deutschen Ausgabe Sätze an wie:
Jo, das war ein fürchterlicher Tag, weil wir ein Schläferhaus gefunden haben. Da waren zwei Schläfer, lagen zusammen im Bett. Einer erwachsen, einer so groß wie 8 oder so. Beide waren mit der Zeit zu Flecken und Knochen vergangen. Die Rippen der Skelette verschränkt, das geisterne Haar eine einzige Strähne.
Was ist hier los? Ganz einfach. Sandra Newman hat sich überlegt, dass nach einem GAU, der die Menschheit fast gänzlich vernichtet, auch Sprache eine Schonstufe erreicht haben müsste. Sandra Newman wurde 1965 in Boston geboren. Sie hat 20 Jahre lang in London gelebt und ist vor einiger Zeit zurückgekehrt in die Vereinigten Staaten. Dort hat unser Mitarbeiter Johannes Kaiser sie erreicht und mit ihr über ihren Roman Ice Cream Star gesprochen.
Aller Anfang ist schwer. Sandra Newman weiß das und macht ihren Lesern dennoch keine Zugeständnisse. Sie hat für ihren jüngsten Roman Ice Cream Star eine neue Sprache erfunden und die ist selbst in der durchaus gelungenen deutschen Übersetzung ausgesprochen gewöhnungsbedürftig und anstrengend. Es dauert mindestens 2 Dutzend Seiten, bis man sich eingelesen hat und noch einige Dutzend Seiten mehr, bis man Poesie in ihr entdeckt. Mancher gibt vorher auf.
Ich bin Ice Cream 15 Star. Mein Bruder ist Driver 18 Star und mein Geisterbruder ist Mojack 5 Star. Tot, als ich selber erst 6 war. Immer noch ist mein Herz Regen für ihn. Mein Bruder, der klein an Poses gestorben ist. Unsere Leute sind eine tierige Nachtart. Lang und dünn. Wir fliegen wie Libellen überm Wasser. Wir kämpfen wie 10 Knarren und sehen prächtig aus.
The book is written in a sort of invented patois.
Das Buch ist in einer Art von erfundenem Patois geschrieben. Ich stelle mir vor, die Menschen in Amerika könnten zukünftig so sprechen. Es basiert auf afroamerikanischem Englisch und ist das Ergebnis der Tatsache, dass das afroamerikanische Englisch weltweit den größten Einfluss auf das gesprochene Englisch hat, vor allem in Amerika. Aber es beeinflusst auch das britische Englisch. Dieses afroamerikanische Englisch ist etwas unglaublich Vitales und Kreatives und oftmals Wunderschönes. Und der Slang, der daraus entsteht, verbreitet sich sehr rasch wie ein Virus. Wenn Sie also darüber nachdenken, wie das Englische in 100 Jahren aussehen wird, dann glaube ich, ist die Antwort, dass es diesem afroamerikanischen Englisch sehr ähnlich sein wird.
An dieser Stelle gebührt der Übersetzerin Milena Adam aller Respekt, denn sie hat eine verknappte, Buchstaben und Silben verschluckende Sprache erfunden, die einen nach anfänglichem Befremden schließlich in den Roman reißt. Newmans Sprache deutete schon an, es sind dunkelhäutige Abkömmlinge der Afroamerikaner, die in ihrer Dystopie die USA bevölkern. Die weißen Amerikaner sind allesamt einem tödlichen Virus zum Opfer gefallen. Überlebt haben nur die Schwarzen. Aber auch sie werden letztendlich ein Opfer der Poses genannten Krankheit. Mit spätestens 20 bricht sie bei ihnen aus und bringt sie um. In 80 Jahren, so Newmans Vision, besteht Amerikas Gesellschaft nur noch aus dunkelhäutigen Jugendlichen. Die Heldin ihres Romans ist die 15-jährige Ice Cream Star. Ihr 18-jähriger Bruder Driver ist bereits erkrankt. Um ihn zu retten, einen Impfstoff zu finden, bricht sie mit ihrem Clan, den Sangles, aus den Wäldern Massachusetts auf. In Quantico, dem ehemaligen Washington, soll es das Antidot gegen die Krankheit geben. Auf dem Weg dorthin treffen die Sangles auf ganz unterschiedliche Gruppen von jugendlichen Überlebenden, einen gewalttätigen Clan, der Frauen versklavt, strenggläubige Christen, sesshafte, ordnungsliebende Siedler und Bauern, schwer bewaffnete Soldatengemeinschaften.
Ich empfand es als schöne Aufgabe, all diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen mit ihren verschiedenen Mentalitäten zu erfinden. Es ist insgeheim ein politisches Buch. All diese Gemeinschaften entspringen meiner Vorstellung, wie solche Gemeinschaften aussehen könnten und wie eine Gesellschaft damit umgeht, dass man so jung stirbt und dass es nur einen kurzen Zeitabschnitt gibt, in dem sie erwachsen sind und verantwortungsvolle Arbeit leisten. Das größte Vergnügen war für mich, all diese unterschiedlichen Gesellschaften zu kreieren.
Die Bezüge zur gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft sind nicht zu übersehen, wenn auch genremäßig auf die Spitze getrieben. Auf ihrem Weg durch ein ausgestorbenes, verwüstetes Amerika geraten Ice Cream Star und ihr Clan immer wieder in gefährliche Situationen. Ihre Reise ist abenteuerlich und der Plot erinnert an dystopische Jugendbücher, in denen die Heldinnen und Helden um ihr Überleben kämpfen. Dies ist die erheblich blutigere und brutalere Erwachsenenversion.
When I invented her, I was trying to think of what a real hero could be like.
Als ich Ice Cream Star erfand, habe ich mir überlegt, wie eine echte Heldin in dieser Welt aussehen könnte. Sie ist von Grund auf gut, auch wenn sie nicht immer Gutes tut. Sie sieht sich selbst gar nicht als einen guten Menschen an, vielmehr als jemanden, der Probleme zu lösen hat, um ihre Leute zu retten. So stelle ich mir jemanden vor, der aus seinem Instinkt heraus mutig ist. Sie ist ständig extremen Gefahren ausgesetzt und hat jedes Mal große Angst. Und dann macht sie doch, was immer notwendig ist. Sie weigert sich, feige zu sein, selbst wenn man ihr droht, sie zu töten. Es gibt eine Stelle, an der sie sagt, der Tod ist für mich kein Argument. Um sie zum Handeln zu bringen, braucht es bessere Argumente. Solche Menschen gibt es durchaus, aber sie sind selten.
She's just that person, which I think is an actual kind of person, although a rare sort of person.
Gewalt meidet Ice Cream Star, wo immer das möglich ist. Die größte Bedrohung geht allerdings von den klassischen Gegenspielern, den Rus aus, einer russischen Invasionsarmee aus grausamen, gewalttätigen, skrupellosen Soldaten. Die sind alle viel älter als die Amerikaner, weil sie offenkundig über den gesuchten Impfstoff gegen den tödlichen Virus verfügen. Einer von ihnen wird von Ice Cream Stars Clan gefangen genommen. Statt ihn zu töten, wird er auf Geheiß von Ice Cream Star als Gefangener mitgenommen. Zwischen ihr und dem 30-jährigen Pacharu entsteht eine ungewöhnliche Beziehung.
She doesn't realize it because she's never had a parent, but
sie hatte nie Eltern gehabt. Für sie ist er eine Art Elternfigur. Sie kämpft mit ihm so, wie ein Teenager sich mit seinen Eltern streiten würde. Seine Beziehung zu ihr, was er ihr gegenüber empfindet, das finden wir nie wirklich heraus. Das ist ambivalent. Er sieht sie in gewisser Weise als Tochter, aber vielleicht ist er auch in sie verliebt. Das wird nie klar.
Es ist nicht zuletzt diese Spannung zwischen den beiden, die Ungewissheit, wer wem trauen kann und darf, die den Roman mit antreibt. Außerdem gibt es noch eine Liebesgeschichte, ein Klassiker in Dystopien. Diesmal allerdings in doppelter Version. Ice Cream Star kann sich nicht entscheiden, wen sie mehr liebt, El Mayor oder Mamadou, zwei junge Männer aus sehr unterschiedlichen Clans.
Sie schaut auf eine Welt, in der sie nur noch 3 Jahre zu leben hat. In dieser Welt hat jede Frau sehr jung, Kinder zu kriegen. So sieht sie sich sozialem Druck ausgesetzt, einen Mann zu finden und Kinder zu bekommen. Der Plot mit den 2 Männern ist ein klassischer Plot typischer Jugendromane, bei dem 2 wunderbare Männer in die Heldin verliebt sind. Es gibt den Good Guy und den Bad Guy. Und sie will natürlich den schlimmen Kerl.
Die 3 Männer begleiten Ice Cream Star auf dem Weg nach Washington. Doch bevor sie dort ankommen, geraten sie in die Gewalt der Marianos, einer spanisch sprechenden Gemeinschaft. Die hat in den Ruinen New Yorks eine Art Gottesstaat aufgebaut. Eine kleine Elite schwelgt auf Kosten einer bitterarmen, hungernden Arbeiterschicht in Luxus. Sie kürt regelmäßig eine neue Maria und einen neuen Jesus und ihre Wahl fällt jetzt auf Ice Cream Star und Pacharu.
Es ist eine kapitalistische Gesellschaft und sie wird durch eine Theokratie beherrscht, eine sehr entstellte Form des Katholizismus. Das Buch konzentriert sich auf die religiösen Aspekte, wie die Menschen durch eine Regierung aus religiösen Führern beherrscht werden. Die sehen die Religion vor allem als etwas an, das ihnen Macht verleiht, nicht als etwas, über das man in theologischer Hinsicht nachdenken müsste. Einer von ihnen wird zum Fanatiker und so zum Katalysator einer Revolution durch Ice Cream Star.
The catalyst for a revolution via ice cream.
Wie sich Ice Cream Star als gottähnlich verehrte Maria bewährt und schließlich zum Kampf gegen die russischen Invasoren aufruft, das zeigt sich in den letzten beiden Kapiteln der mit über 650 Seiten voluminösen Dystopie. Auch wenn Sandra Newman es geschickt versteht, Spannung aufzubauen, bisweilen ist sie zu verliebt in Nebenhandlungen und detaillierte Kampfszenen. Doch das mindert das Lesevergnügen, wenn man denn erstmal in den Roman hineingefunden hat, nur wenig. Auch wenn das Schicksal von Ice Cream Star offen bleibt, so lässt der Roman doch Hoffnung aufkommen, dass es ihr gelingt, Amerikas Menschen zu retten.
Meint Johannes Kaiser zu Sandra Newman, Ice Cream Star. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat Milena Adam, erschienen bei Mattes und Seitz in Berlin, 667 Seiten, 28 Euro. Und das war's auch schon im Büchermarkt. In der nachfolgenden Sendung Forschung aktuell lässt sich jetzt gleich erfahren, warum Krebsmedikamente manchmal ganz anders wirken als geplant. Am Mikrofon begrüßt sie dann Uli Blumenthal und hier verabschiedet sich Tanja Lieske.